Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Geschwister. Ich danke euch für die Einladung hier nach Marktoberdorf. Ich bin gern gekommen und grüße euch ganz herzlich aus Obergünzburg, unserer Heimatgemeinde. Und ich würde gern beten zu Beginn, okay? Herr Jesus Christus, du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch dich. Und wir wollen heute Morgen diesen Weg sehen, der uns ans Ziel bringt. Wir wollen von deiner Wahrheit hören. Du bist die Wahrheit. Und das Leben wollen wir ergreifen. Und wir danken dir, dass du, nachdem du zu deinem Vater im Himmel zurückgegangen bist, uns den Beistand gegeben hast. Den haben wir so dringend nötig. Und wir beten, Herr, dass du uns erfüllst mit deinem Heiligen Geist, dass wir Weisheit haben, dein Wort richtig zu verstehen, es anzuwenden und darin zu leben. Herr, wir wollen diese Wahrheit ergreifen. Wir wollen wach sein und wir wollen uns belehren lassen über deine Wege. Danke, danke, dass du jetzt in diesem Moment mitten unter uns bist durch deinen Heiligen Geist. Lob und Ehre sei dir. Und dieser Gottesdienst, diese Predigt soll dir zur Ehre sein, Herr. Wir danken dir. Amen. Der ehemalige britische Premierminister Winston Churchill, der war ein ganz begnadeter Redner. Und am Ende seines aktiven Dienstes, da wurde er gebeten, an dem Ort seiner Ausbildung eine Rede zu halten. Und er kam vor ans Podium. Totale Stille, die Leute waren total gespannt. Und er kam vor und sagte: Gib nie, nie, niemals auf. Dann hat er sich wieder gesetzt. Und mit diesem einen Satz hat er so viel gesagt. Er hat das gesagt, ihr Lieben, was uns, für uns in unserem Glaubensleben auch so wichtig ist. Wisst ihr, der Widersacher, der hat große Freude dran, uns zu entmutigen, uns kraftlos zu machen. Aber wir haben Gottes Wort und Gottes Wort hält dagegen. Vielleicht kennt ihr die Stelle, es gibt mehrere Stellen, die uns ermutigen, aber mir ist eingefallen eine Stelle, da heißt es: Freue dich nicht über mich, meine Feindin. Also, du Widersacher. Denn bin ich gefallen, wisst ihr, wie es weitergeht? Stehe ich wieder auf. Wenn ich auch in Finsternis sitze, ist der Herr doch mein Licht. Darum soll es heute Morgen gehen. Wir wollen ermutigt werden. Wir wollen ermutigt sein. Von einer Botschaft, die ein Ermutiger einem Bruder geschrieben hat, der wirklich einen schwierigen Auftrag hatte. Er hat in seinem Leben Gottes Erbarmen erfahren und das möchte er weitergeben. Und die Rede ist von dem Bruder Paulus. Als er Saulus hieß, hat er Gottes Gnade erfahren und er hat dem Timotheus einen Brief geschrieben und er hat einen Wunsch, nämlich: Timotheus, erkenne Gottes Erbarmen. Ich sag dir, Timotheus, wie Gott sich erbarmt hat in meinem Leben und das soll in deinem Leben auch sein. Und es ist nun wirklich so, der Timotheus hatte einen, wir würden vielleicht sagen, schwierigen Job. Er musste in Ephesus das fortführen, was Paulus angefangen hat, die Gemeinde weiterleiten. Er hatte gesundheitliche Probleme und er hat außerdem dann in der Gemeinde auch noch Geschwister gehabt, die ihn nicht so richtig respektiert haben. Und trotz seiner Berufung, er war wirklich berufen, auch vorher schon, bevor jetzt Paulus ihn da ermutigt, trotz seiner Gnade auch zum Reden und seiner engen Beziehung zum Paulus war er jemand, der ja leicht in Versuchung stand, aufzugeben. Und dann ist es gut, wenn wir Geschwister haben, die ermutigen. Nun, und diese Ermutigung kommt nicht von uns, sondern auch der Paulus und hat sie aus dem Wort Gottes genommen. Und das wollen wir uns anschauen. Wir schauen im 1. Timotheusbrief, dürft ihr gerne aufschlagen, ich lese aus der Übersetzung von Schlachter. Im 1. Timotheusbrief, im 1. Kapitel, und da werden wir sehen, wie Gottes Erbarmen ermutigt. So habe ich meine Botschaft auch mal überschrieben. Gottes Erbarmen ermutigt uns. Und in den Versen 12 bis 20 im 1. Kapitel, 1. Brief, sehen wir, ich werde das abschnittsweise lesen, drei große Ermutigungen. Zum Dienst, zum Vorbild und zum Kampf. Ich lese 1. Timotheus 1 ab Vers 12. Und darum danke ich dem, der mir Kraft verliehen hat, Christus Jesus, unserem Herrn, dass er mich treu erachtet und in den Dienst eingesetzt hat, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Frevler war. Aber mir ist Erbarmung widerfahren, weil ich es unwissend im Unglauben getan habe. Und die Gnade unseres Herrn wurde über alle Maßen groß, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Ja, ich lese das abschnittsweise. Ist das Wasser für mich, oder? Danke. Ich lese das abschnittsweise und ich möchte es gern mit euch zusammen erarbeiten. Okay? Also wir gucken uns erst den Vers 12 an und dann gehen wir so weiter. Was hat Paulus als erstes gemacht? Er hat gedankt. Er hat Jesus Christus gedankt und habt ihr gemerkt, mit welchem Titel Paulus Jesus benennt und dadurch seine besondere Beziehung zu Jesus Christus ausdrückt. Das kam heute Morgen auch schon ein paar Mal und es ist gut, wenn wir uns bewusst sind, was wir da sagen. Er nennt ihn Herrn. Wenn wir das ernst meinen, dann ist Jesus Christus nicht nur mein Erlöser. Der für mich gestorben ist, da haben wir gerade im Abendmahl dran gedacht. Das ist richtig. Aber wenn ich Jesus Christus Herr nenne, dann sage ich, schau, Jesus Christus, du darfst mein Leben bestimmen. Du darfst regieren. Du bist derjenige, der auf dem Thron sitzt. Das ist eine sehr starke Aussage. Und das formuliert Paulus. Und jetzt, wie beschreibt denn Paulus das Handeln Jesu an ihm? Was hat Jesus mit ihm gemacht?
Er hat ihm die Kraft verliehen.
Ja, das ist ja jetzt vielleicht erstmal erstaunlich, denn wir wissen, wer Paulus war, als er noch Saulus war. Also wenn es einen Gelehrten gegeben hat, damals, von dem man sagen würde, der kennt sich wirklich aus, der kennt die Schrift, dann war das Saulus. Von Gamaliel unterrichtet und der braucht Kraft. Ja, er brauchte Kraft. Das hat er dann schmerzlich erfahren, Apostelgeschichte 9 lesen wir. Aber das ist so wichtig, oder? Er sagt es, ich brauche die Kraft, weil ich selber aus mir heraus, ich kann es nicht. Ich kann das nicht leisten, die gute Botschaft so weiterzusagen. Er sagt auch gleich, warum. Also, es ist nicht seine eigene Stärke, seine eigene Tüchtigkeit, mit der er zu Werke geht, sondern Gottes Gnade. Damit Gott die Ehre gebührt. Mir fiel ein Vers ein, alles vermag ich durch den, der mich stark macht. Ja. Und das möchte ich jetzt dem Timotheus auch sagen. Timotheus, das ist nicht leicht. Aber du bist es nicht, Timotheus. Du bist es nicht. Christus in dir. Christus schafft das. Ja, also Paulus dankt Jesus Christus. Wofür eigentlich? Wofür dankt denn jetzt der Paulus? Wir sind immer noch im Vers 12. Was lest ihr? Richtig. Und als treu erachtet. Interessant. Also Jesus sieht die Treue des Paulus, die Vertrauenswürdigkeit des Paulus und er setzt ihn in den Dienst ein. Also das verwundert doch. Also es verwundert vielleicht nicht nur uns oder mich. Also ihn selber scheint es, so wie er das schreibt, auch zu verwundern. Dass jetzt ausgerechnet dieser Paulus oder damals war er noch Saulus, als treu erachtet wird und in den Dienst eingesetzt wird. Ausgezeichnet, den Menschen die gute Botschaft zu bringen. Ja, Vers 13, was sagt er denn von sich selbst? Das ist interessant. Also, das ist sein Eigenbild, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Frevler war. Also, er hat die Gemeinde aufs Härteste verfolgt. Er hat den Namen Jesu Christi in den Dreck gezogen. Das wäre vermutlich nicht jemand, den wir jetzt zum Dienst aussuchen würden, um die gute Botschaft zu verkünden. Aber Gott hat einen anderen Blickwinkel, eine andere Sichtweise. Gott sei Dank. Und wie kommt es dazu? Wie kommt es dazu? Was ist der Grund, dass Jesus jetzt diesen Saulus oder Paulus auswählt? Bitte, Christoph.
Weil also in Farbe sind keine richtigen Farben, aber weil Gott aus was Schwarzem was Weißes machen kann.
Das ist richtig. Ja, okay. Wie nennt Paulus diese Eigenschaft? Schau mal rein im Vers 14. Was ist das? Gott kann aus was Schwarzem was Weißes machen. Ja, Barmherzigkeit, Erbarmen. Was ist das denn? Habe ich mich gefragt. Nun, wir kennen ja den barmherzigen Samariter, oder? Der barmherzige Samariter, der hat, als er den unter die Räuber Gefallenen gesehen hat, nicht nur Mitleid gehabt. Wenn er Mitleid gehabt hätte, dann hätte er vielleicht gesagt, oh, das ist echt schlimm, was dir passiert ist. Und wenn ich zu Hause bin, dann werde ich ein Gebet für dich sprechen. Nein, Barmherzigkeit ist Mitleid in Aktion. Er hat gehandelt. Und das ist das Erbarmen Gottes. Gott handelt. Er ergreift diesen Saulus und sagt, mit dir mache ich was. Mit dir will ich das Wort Gottes verkünden, die frohe Botschaft unter die Menschen bringen. Wisst ihr, das ist Gottes Wesen. Das ist so wunderbar, so ist unser Herr Jesus. Der kann gar nicht anders als Erbarmen. Dem reuigen Sünder in Liebe und Vergebensbereitschaft zu begegnen, so ist unser Herr. Der Saulus, der war intelligent, gebildet, aber er war trotzdem blind für die Wahrheit. Aber Jesus weiß, und das steht hier auch, er hat im Unglauben gehandelt und unwissend. Also er hat nicht wirklich erkannt, wer Jesus ist. Und das hat mich an unseren Herrn Jesus selber erinnert, wie er am Kreuz hing. Wisst ihr, was er gesagt hat zu seinen Verfolgern? Nein, nicht zu seinen, sondern eigentlich so hat er zu seinem Vater gebetet. Vater, ja, warum? Denn, sie wissen es nicht. Sie haben keine Ahnung. Und der Paulus hatte keine Ahnung. Das war einer der schlimmsten Verfolger. Und so bezeichnet er sich auch hier. Dieses erbarmende Herz Jesu geht einher mit einer anderen Eigenschaft. Im Vers 14. Ja, was ist das? Das hängt zusammen, das ist wie ein Paar Schuhe, Erbarmen und Gnade. Und doch kann man es trennen. Gnade möchte ich beschreiben als Wohlwollen, das wir nicht verdient haben. Ja, wenn jetzt dieser barmherzige Samariter, um vielleicht auf dieses Beispiel nochmal zu kommen, wenn der jetzt den unter die Räuber gefallenen erkannt hätte und gesehen hätte, ach, der hat ja auch schon mal mir geholfen, oder? Und in einer ähnlichen Situation und so, jetzt kann ich endlich mich mal revanchieren. Ja, aber nein, das ist nicht so. Das ist ohne irgendeine Vorleistung, unverdientes Geschenk. Und wie ist diese Gnade, ihr Lieben? Was steht da bei euch? Also ich kann ja nicht viel Griechisch, aber hier steht dieses Wort Hyper, das wir ja kennen. Hyper ist so, das sagen wir gerne, wenn etwas über die Maßen ist. Also ein Glas Wasser, das voll ist, ist voll, aber wenn ich mehr reinschütte, so schaut das aus. Überfließend, übermäßig große Gnade und Barmherzigkeit, die entspringen der Liebe, die den Preis bezahlt, um Sünder zu erretten. Ja, was bewirkt diese Liebe? Bleiben wir noch im Vers 14. Diese Erkenntnis im Leben des Paulus. Ganz am Ende sagt er das. Er hat mich erinnert an 1. Johannes 4,19. Woher kommt denn die Liebe und der Glauben, von dem hier die Rede ist? Wir lieben ihn? Ja. Schaut, und das musste der Paulus auch sagen. Das, was ich dir, Timotheus, weitergebe, die Liebe, die du, Timotheus, an die Geschwister in Ephesus weitergibst. Das ist ja nichts, was du gemacht hast. Das hat Jesus Christus in dich hineingelegt. Und das fließt jetzt hier über. Also, Lass dich ermutigen, was auch dein Dienst sein mag in der Gemeinde. Er, unser Herr, hat dich eingesetzt. Er wird dir weiterhin die nötige Kraft dazu geben, die du brauchst. Übe das, was du tust, beharrlich und in Treue aus. Und dann gibt er dir Gelingen. Nach dem Maß, wie er das für gut hält. Okay. Gottes Erbarmen ermutigt uns zum Dienen, zum Dienst. Ein zweiter Gedanke, Gottes Erbarmen ermutigt zum Vorbildsein. Verse 15 bis 17. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige, zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben würden, zum ewigen Leben. Dem König der Ewigkeit aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinweisen Gott, sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also Paulus wurde nicht nur zum Diener, sondern auch zum Vorbild für alle Sünder. Was ist denn die Grundlage, warum er zum Vorbild werden konnte? Vers 15.
Ja, dass Jesus ihn von seinen Sünden errettet hat, ist die
Grundlage. Das stimmt. Das ist auf jeden Fall richtig. Er sagt aber vorher in Vers 15 noch was anderes. Er baut jetzt hier so eine Argumentationskette auf. Und er sagt erstmal das Wort. Genau, ich meine, das stimmt natürlich, aber da steht es drin. Und dieses Wort ist glaubwürdig. Glaubwürdig. Also wenn wir diesen Begriff glaubwürdig mal auseinanderdröseln, dann steht da ja im Prinzip, es ist würdig, es ist wert, geglaubt zu werden. Es ist wahr, es ist 100% korrekt. Ja. Glaubst du? Glaubst du, dass Gottes Wort wahr ist? Wer von euch glaubt das, dass Gottes Wort wahr ist? Okay. Ist es ausreichend zu glauben, dass Gottes Wort wahr ist? Nein? Bitte? Es reicht nicht. Es reicht nicht. Steht das hier? Doch. Ja, es steht hier schon, tatsächlich. Ja, nein, es ist absolut richtig. Die Dämonen glauben auch, oder? Dass es nur einen Gott gibt. Aber hier steht, und aller Annahme wert. Heißt, wir müssen dieses Wort, was wir für wahr erkannt haben, auch für uns persönlich annehmen. Also du, ich, wir, uns gilt das Wort, uns persönlich. Und wir dürfen es persönlich für uns ergreifen. Ja, und jetzt, Elisabeth, jetzt kommt der Inhalt dessen. Was ist der Inhalt dessen, was wir persönlich annehmen sollen? Sagst du es uns nochmal?
Dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten.
Jawohl. Also, Paulus bestätigt jetzt hier im Prinzip eigentlich nochmal die Mission, den Auftrag Jesu Christi, Sünder zu erretten. Das ist der Grund, warum Jesus in diese Welt gekommen ist. Also wir haben es heute Morgen jetzt gerade vorher schon gehört, Johannes 3,16 zum Beispiel, ist ein ganz einschlägiger Vers, oder auch Lukas 19,10, denn der Sohn des Menschen ist gekommen. Warum ist er gekommen? Um zu retten, was verloren ist. Ja, also das zieht sich durch die Bibel hindurch, das ist die Mission. Und das bestätigt Paulus jetzt hier nochmal. Die frohe Botschaft der Errettung gilt also für Sünder. Stimmt's? Steht hier. Okay. Wie schön! Oder? Da können wir uns freuen. Also dann gilt es auch für mich. Dann gilt es auch für dich. Wirklich? Gilt es wirklich für mich? Ich bin vielleicht so ein richtig schlimmer Sünder. Vielleicht bist du so ein richtig krass schlimmer Sünder. Kann Gott da noch Erbarmen haben? Was sagt denn Paulus von sich hier? Bitte? Ja, ist das nicht herrlich? Also, sinngemäß, egal, was für ein schlimmer Sünder jemals noch auf dieser Welt erscheinen wird. Denn er sagt ja nicht, von denen ich der Größte war, sondern er sagt es ja gegen was von. Du hast es richtig zitiert. Bin, ist völlig egal. Paulus ist noch größer in Sünde. Er ist echt demütig. Er sagt später auch mal, denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, also totale Demutshaltung. Vers 16, das gibt uns eine tröstliche Schlussfolgerung. Wenn Gottes Erbarmen für den größten aller Sünder ausreicht, dann reicht sie auch für alle anderen. Und das darf uns ermutigen, für uns selbst. Gott wird fertig mit uns. Gott kommt zum Ziel mit uns. Mit unseren Baustellen, mit den Dingen, wo wir immer wieder straucheln. Und mit Menschen, die uns am Herzen sind. Mit Menschen, die, ja, von denen wir denken, tut sich da auch was im Leben? Paulus ist sozusagen, er stellt sich hier so hin, wie so das Modell, der Prototyp des Sünders. Ja, also, schaut her, will er sagen, Timotheus, Gott ist mit mir fertig geworden. Ich bin der größte aller Sünder. Also das ist der Weg, den Gott geht. Und dann wird das für alle anderen auch passen. Ja, dieses Wort des Paulus darf uns echt trösten. Und jetzt kommt eine Reaktion. Also als kann der Paulus nicht mehr an sich halten. Der muss jetzt quasi das loslassen, was im Vers 17 steht. Was ist die unweigerliche Reaktion des Paulus auf diese Erkenntnis, dass, obwohl er der größte aller Sünder ist, er Erbarmen erfahren hat? Was tut er jetzt? Ja, er dankt, er lobt. Lobpreis, Anbetung, Ehre, Gott verherrlichen. Den König, der jetzt im Himmel ist. Unsichtbar steht hier, ja, schon natürlich, er ist für uns im Moment unsichtbar. Aber er wird mal, das haben wir auch heute Morgen schon gehört, er wird mal für alle sichtbar wiederkommen, hier zurück auf diese Erde. Und dem möchte er jetzt Lob bringen, den allein weisen König, dessen Herrschaft erst noch kommen wird. Ja, Könige kommen und gehen, das wissen wir, und wir warten auf einen König, der kommt. Er sagt mal von sich selbst, ich bin der Erste und ich bin der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Jesaja 44, 6. Ja, wie sieht das konkret aus in unserem Alltag, habe ich mich gefragt. Dieses Loben, diese Anbetung, die hier der Paulus im Vers 17 zum Ausdruck bringt. Also von heute Nachmittag um, keine Ahnung, wann du zu Hause bist, um 1 oder um 2 oder wann auch immer, bis am nächsten Sonntag um 10. Wie sieht unsere Anbetung aus? Unser Lob, unser Dank. Denn jetzt kommen wir zusammen, wir singen Loblieder, preisen Gott, beten ihn an. Ein Gedanke dazu, den möchte ich euch weitergeben, den Paulus im Epheserbrief sagt, der mir sehr wichtig geworden ist. Ich lese euch das vor aus Epheser 1, den Vers 4. Also ich fange schon im Vers 3 an. Da betet er auch Gott an. Er sagt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Ja, hier kommt zum Ausdruck, was unsere Bestimmung ist. Unsere Bestimmung ist, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade zu sein. Also das, was Paulus selber auch hier tut und wie, das steht hier auch drin. Das hat mich sehr angesprochen und zwar, ich wiederhole es nochmal, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Damit machen wir Gott Ehre. Und das ist das, was andere Menschen an uns sehen. Dass wir, die Bibel nennt das übrigens Heiligung, dass wir in Heiligung leben. Dass wir danach streben, Gott wohlzugefallen. Das heißt nicht, ein perfektes Leben zu führen. Das haben wir von dir schon gehört heute Morgen. Danke für dein Zeugnis. Und wir straucheln, aber wir stehen auf. Wir tun Buße. Wir leben in Heiligung, weil wir erkennen, wir haben einen heiligen Gott. Und wir wollen nach dem trachten, was Gott für gut erkannt hat. Und damit verherrlichen wir seinen wunderbaren Namen. Und andere Menschen sehen das an uns und kommen ins Nachdenken über diesen großen Gott. Und noch ein Gedanke zu Gottes Erbarmen, der uns in den Versen 18 bis 20 gezeigt wird. Gottes Erbarmen ermutigt uns zum Kampf. Dieses Gebot, ja, in anderen Übersetzungen heißt es diesen Auftrag. Ja, man könnte ja drüber straucheln, was heißt hier dieses Gebot? Er meint jetzt das, was ich dir gerade gesagt habe, Timotheus. Das, was ich dir jetzt gerade als Auftrag weitergegeben habe, dieses Gebot, vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus, gemäß den früher über dich ergangenen Weissagungen, damit du durch sie gestärkt den guten Kampf kämpfst, indem du den Glauben und ein gutes Gewissen bewahrst. Dieses haben einige von sich gestoßen und darum im Glauben Schiffbruch erlitten. Zu ihnen gehören Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie gezüchtigt werden und nicht mehr lästern. Also Paulus ermutigt Timotheus, aber offensichtlich hat er vorher schon auch Weisung bekommen durch in der Gemeinde, vielleicht durch Propheten, jedenfalls irgendwie schon diese Bestätigung bekommen, dass er zum Dienst eingesetzt ist, zum Dienst ausgewählt. Und durch diese Zusagen sollte der Timotheus nun gestärkt werden, die frohe Botschaft von einem barmherzigen Gott, das, was er ihm gerade aufgedröselt hat, eben weiterzusagen. Aber er sagt ihm schon auch die Wahrheit über diesen Dienst, denn mit was beschreibt denn Paulus dem Timotheus diese Aufgabe? Was ist das denn? Genau. Ja, das klingt vielleicht jetzt erstmal nicht so sehr ermutigend, aber doch. Der Dienst im Reich Gottes ist also kein gemütliches Dahinschlendern, sondern ein Kampf. Und ihr Lieben, wir sollen ja auch nicht angezogen sein wie ein Spaziergänger, sondern wie ein Soldat. Ja. Wir sollen angezogen sein wie ein Soldat und die Waffenrüstung angelegt haben. Deswegen, weil wir im Kampf sind. Paulus erinnert Timotheus an zwei Dinge, die wichtig sind, um im Kampf Erfolg zu haben. Seht ihr sie? Was braucht es, um in diesem Kampf zu bestehen? Bitte?
Ein Schild und ein Schwert.
Das brauchen wir auch, unbedingt. Und jetzt hier im Text, was steht da? Glauben und gutes Gewissen, sagt der Udo. Jawohl. Also Vertrauen, so möchte ich es vielleicht mal auch übersetzen, Vertrauen, dass Gott im Regiment sitzt, Vertrauen, dass er führt, sicher durch die Turbulenzen unseres Lebens und ein gutes Gewissen. Ein gutes Gewissen? Ein Gewissen, das Gewissen ist etwas, was uns Gott gegeben hat, davon bin ich fest überzeugt. Und das Gewissen ist aber auch ein Instrument, mit dem wir sehr, sehr vorsichtig sein müssen. Müssen wir sehr vorsichtig sein, wenn wir mit diesem Gewissen leichtfertig umgehen und immer wieder gegen unser Gewissen handeln, was passiert dann mit diesem Gewissen? Genau, das stumpft ab. Und es ist nicht mehr zu gebrauchen für das, wofür es ursprünglich gedacht ist, nämlich als Warnung. Und wir werden irgendwann Schiffbruch erleiden im Glauben. So steht es hier. Das sage nicht ich, das steht hier. Und er nennt zwei Beispiele. Den Alexander und den Hymenäus. Es kann sein, dass die zwei im zweiten Brief nochmal erwähnt werden. Ist nicht ganz sicher. Alexander ist ein sehr häufiger Name. Wenn es der ist, der Alexander, der Schmied, der im zweiten Timotheusbrief nochmal erwähnt wird, dann war es eine Art von Böswilligkeit gegenüber dem Paulus. Aber Hymenäus war ein Irrlehrer. Hymenäus hat gelehrt, dass die Wiederkunft schon war. Auf jeden Fall, das sagt Paulus ja hier, war es eine Art Lästerung. Ja, aus Gemeindesicht interessant finde ich nun, wie Paulus mit den beiden verfahren ist. Hier kommt eine interessante Ausdrucksweise. Seid ihr da auch drüber gestolpert vielleicht? Was hat er mit den beiden gemacht? Folgt mal.
Dem Satan übergeben.
Dem Satan übergeben. Ja. Das ist eine Vorgehensweise, die erklärt uns die Schrift in 1. Korinther 5, 1 bis 5. Nun, die Gemeinschaft von Gläubigen ist ein Schutzraum. Die Gemeinschaft von Gläubigen, die im Willen Gottes leben und nach seinen guten Geboten trachten, ist ein Schutzraum. Und wenn jemand aus diesem Schutzraum herausgenommen wird, dann ist er den Angriffen des Satans schutzlos ausgeliefert. Und das ist Zucht, Gemeindezucht. Jemand, der unbußfertig ist, nicht willig, sich den guten Geboten Gottes unterzuordnen und Sünde zu erkennen und zu bekennen, wird hier dem Satan übergeben, in dem Sinne, wie ich es gerade gesagt habe. Also die Gemeinde befindet sich im dauernden Kampf. Das möchte jetzt der Paulus dem Timotheus einfach nur sagen und ihn ermutigen. Paulus sei nicht verwundert. Timotheus sei nicht verwundert, dass das so ist. Das ist normal. Glauben muss verteidigt werden. Sünde, Lügen, Falschlehren aufgedeckt, sanktioniert werden, damit Gemeinde mitsamt ihren Gliedern geschützt wird. Ja, wollen wir zusammenfassen? Wir standen alle, so wie wir hier sind, mehr oder weniger stark in Opposition, im Widerstand zu Jesus Christus, auch wenn wir in einer gläubigen Familie aufgewachsen sind oder auch nicht. Und doch, es ist Gottes Erbarmen. Es ist Gottes Erbarmen, dass wir in den Dienst eingesetzt sind. Das ist das Erste, wozu wir hier ermutigt werden. Er gibt uns immer wieder die nötige Kraft zum Dienen. Ihm gebührt Dank dafür. Ein zweites: Wie Paulus für uns, so sind auch wir für andere Vorbild. Ein Vorbild für begnadigte Sünder. Wir dürfen von Gottes Erbarmen erzählen, wir dürfen es vorleben, wir dürfen anderen zeigen, was Jesus Christus an uns gemacht hat. Kinder Gottes haben den brennenden Wunsch, die guten Gebote Gottes zu halten und in Heiligung zu leben. Und ein letztes: Unser Leben als Christus, als Christ, ist angefochten. Wir leben im Kampf, aus dem wir nur dann siegreich hervorgehen, wenn wir festhalten am Glauben und wenn wir ein reines Gewissen bewahren. Ich lese euch abschließend einen Vers noch vor, an dem ich hängen geblieben bin letztens. Da geht es um die Übergabe des Dienstes des Mose an Josua. Und da könnt ihr euch vorstellen, dass dem Josua, dem ging wahrscheinlich auch irgendwie die Düse, der hat auch gedacht, wow. Und der braucht auch sehr, 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 sehr viel Ermutigung. Und in 5. Mose 31, 6, es kommen viele Ermutigungen, aber eine, die möchte ich euch einfach noch mitgeben. Seid stark, jetzt spricht er das ganze Volk an, es kommt dann auch nochmal für ihn persönlich. Seid stark und mutig, fürchtet euch nicht und lasst euch nicht vor ihnen, also vor den Völkern dann in Kanaan, grauen, denn der Herr, dein Gott, geht selbst mit dir. Er wird dich nicht aufgeben, noch dich verlassen. So ist es. Amen.